Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Papst, grüß dich.
Hey, Oskar.
Na, alles gut?
Sehr gut. Wo kommst du gerade her?
Gerade vom Oktoberfest, zweiter Tag. Und gestern war der Ansturm ein bisschen dolle. Es sind, glaube ich, 30, 31 Grad. Deswegen, genau, haben wir gesagt, okay, wir gehen heute. Wahnsinn. Und ja, gab aber nur ein alkoholfreies Bier und ein bisschen Geschäfte. Da ich ja wusste, dass wir noch heute Aufnahme haben.
Sehr schön. Ja, hier ist gerade, heute ist erster Herbsttag, ja, auch nicht nur bei dir, auch bei mir. Und bei uns hat das Wetter jetzt nochmal gedreht, hatten aber auch ein fantastisches Wochenende mit viel Sonne. Also
sehr schön.
Mit Sonne im Herzen nimmt sich's bekanntlich besonders gut auf. Was absolut hast du heute mitgebracht? Richtig. Welches Thema, Oskar?
Ja, also es kam ja auch sowohl bei euch bei New Work Master Skills, wo ich jetzt das erstmal auch vor Ort sein durfte, als auch als Feedback auf unser Podcast, den wir zusammen bei On the Way to New Work aufgenommen haben. So ein bisschen das Feedback, es braucht eigentlich noch viel mehr Kontext, Berichte aus der Praxis, was gerade so im KI-Kontext stattfindet. Und genau, also ich kenne das ja von mir selber, ich kenne das aus meinem Team, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht, denkt man so ein bisschen irgendwann, alle sind an dem Punkt, was ja auch ganz nachvollziehbar ist, dass es nicht so ist, weil viele Leute interessieren sich sehr für das Thema, aber ich da habe ja das Privileg, mich ausschließlich damit zu beschäftigen. Und deswegen, ja, wollen wir heute mal so ein bisschen reinschauen und gucken, was sind denn so die Themen, die gerade spannend sind? Was geht bei dir? Also wie nutzt du KI jetzt vielleicht seit dem letzten Mal, dass wir darüber gesprochen haben? Ich glaube, das ist auch schon ein halbes Jahr her. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf die Folge. So ein bisschen Blick aus der Praxis schauen, was sind so gerade die Trendthemen, wo ich sehe, die funktionieren wirklich auch aus der Praxis. Die sind wirklich das, was die Leute umtreiben. Und ja, dass wir das vielleicht auch so erklären, dass hoffentlich jeder versteht. Wenn jemand von euch nicht mitkommt, dann schreibt uns gerne. Feedback hilft uns sehr. Aber genau, das wäre so der Plan für die heutige Folge.
Sehr gern. Deswegen, ja, also
erzähl du mal.
Wenn man sich mein Smartphone auf dem Startbildschirm anguckt, dann sieht man, ich habe also das Apple-Produkt und da gibt es ja immer die vier festen Symbole unten und davon sind zwei quasi pure KI-Tools oder AI-Tools, nämlich Perplexity und ChatGPT, aber auch WhatsApp hat ja jetzt quasi die AI in der App und auch bei Outlook sind wir da unterstützt. Also alle vier wichtigen Apps haben quasi KI. Power. Mein Go-To-Thema war sehr, sehr lange Zeit in Perplexity, mir Themen erstmal so ein bisschen vorzustrukturieren, mir Quellen zu holen. Mein Eindruck war immer, Perplexity ist da ein bisschen akkurater. Mache ich aus Gewohnheit häufig noch, aber mittlerweile eben auch, wenn ich Research-Projekte mache, auch manchmal gleich sofort auf ChatGPT. Ich habe bei ChatGPT mir das $200-Abo geholt, weil ich einfach so viel damit arbeite, so häufig große Textmengen, Artikel, Studien mir aufbereiten lasse, also sehr viel eigene Daten, eigenen Kontext reingebe, dass ich sonst sofort quasi ausgebremst werde. Aus verschiedenen Gründen jetzt auch zunehmend mit Notebook LM von Google. Da finde ich wirklich spannend, die Tatsache dort viel stressfreier Podcasts reinzugeben, dann so diese Mindmaps zu kriegen, wenn man möchte, einen Podcast. Und wenn man möchte, kann man in diesen Podcast auch noch Fragen während der Podcast läuft reingeben und die Hosts reagieren noch. Ah, eine interessante Frage von einem Hörer und dann gehen sie wieder zurück. Also im Prinzip auf den, also die Hauptplattformen Perplexity, ChatGPT und Google. Und jetzt probiere ich auch schon so ein bisschen rum mit Gestaltung, mal ein Logo entwerfen lassen. Ne? Da gibt es ja verschiedene spezialisierte Anbieter, die ich immer noch alle besser finde als das mit den Own GPTs auf ChatGPT. Die finde ich nicht so besonders gut. Ja, und ansonsten sehr viel auch auf, sagen wir mal, so einer Metaebene. Ich lese sehr viel, viele Studien, setze mich auch mit den kritischen Dingen auseinander, AI-Ethik, auch welche Rolle hat das für Leadership, welche Funktionen innerhalb der eigenen Leadership-Aufgabe können dadurch enhanced werden, aber auch, was müssen Führungskräfte in ihren Fachgebieten haben. Habe jetzt gerade so eine Weiterbildung in Stanford angefangen, AI for Leadership. Also ich bin tief mit dem Kopfsprung ins AI-Wasser reingejumpt.
Ins Rabbit Hole. Ja, ich nehme dich ja auch immer als positives Beispiel, wenn ich irgendwo Vorträge halte und sage, Leute, es ist nie zu spät. Mein Dad ist das beste Beispiel. Der ist da früh reingestartet, nutzt seine Zeit und ja, ich meine, auch da, ich merke es ja bei den Dingen, die du schreibst, die du promptest, wie du vorbereitest, wie du Texte erarbeitest, wird alles immer besser und du nimmst ja auch Feedback da immer gerne an. Also cool zu sehen, dass du da auch einfach, was ich auch immer empfehle, viele Tools ausprobieren, schauen, was für dich funktioniert. Hast du bei Perplexity schon den Komet-Browser ausprobiert?
Nee.
Das müsstest du dir mal anschauen. Das ist ganz spannend. Also was es jetzt ja sowohl bei ChatGPT für die von euch, die da zahlende Nutzer sind, gibt, ist der Agent Mode, wo der Agent für euch sozusagen das Internet bedient, sich einen eigenen Browser erstellt und dann, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerade gerne mal die günstigste Reise nach Mallorca raussuchen oder das günstigste Bahnticket, was nach Barcelona, dann könnt ihr einfach ChatGPT die Suche übernehmen lassen. Und der wird sich so lange durchs Internet klicken, bis ihr am Ziel seid. Dieser Agent Mode, der ist bei deinem 200-Abo natürlich auch drin. Der war früher nur im 200-Euro- oder Dollar-Abo. Und bei Komet ist es jetzt tatsächlich so ein eigener Browser, so wie Chrome, der aber KI-enabled ist. Und wir haben eben gemerkt, dass man auch über diese Browser dann unsere Agenten wiederum hiren kann. Also Aufträge von unseren KI-Agenten auf unserem Marktplatz, so Kozumi von meiner Firma. Deswegen, wir wollen nicht zu tief reingehen, aber es ist spannend, was die Tools alle mittlerweile können, ne? Und wie die auch in der Vertikale bzw. in der Horizontale angekommen sind, ist schon spannend. Was merkst du so in deinem Alltag? Was sind die Leute, mit denen du arbeitest, nutzen die so für Tools?
Ja, also das ist pretty much the same. Es gibt immer noch sehr viele, die immer fragen, ja, muss man denn unbedingt was kaufen? Und viele, die noch auf der Umsonstebene gerne arbeiten und auch nicht mehr wollen. Sehr viele aber auch noch, die voll blockiert noch sind und es nicht möchten. Und leider höre ich das eben auch sehr häufig von Frauen. Ich höre auch häufiger von Frauen, dass sie frustriert sind, was Ergebnisse angeht. Da gibt es sicherlich viele Gründe dafür. Auch das Thema.
Auch Zahlen.
Ja, genau. Zahlen gibt es auch dafür. Und da müssen wir, glaube ich, sehr schnell ran an das Thema, dass wir Frauen dazu motivieren, eben auch sich das stärker zu nutzen. So. Und ich sehe alle möglichen Ebenen von vorsichtiger Einstieg bis auch Heavy Usage in skurrilen Privatbereichen, also Kochen finde ich jetzt nicht skurril, aber einige, die wirklich in Privatbereichen da richtig, richtig viel mitmachen. Rezepte, wenn dir irgendwas fehlt. Also ich möchte gerne das und das Rezept machen, aber mir fehlt das und das. Was kann ich? Na, also da gibt's viele lustige Beispiele. Und wir haben neulich mal in einer KI-Session in unserem NWMS-Gruppe, da machen wir ja immer so eine Summer School, haben wir mal so zum Check-in gemacht. Jeder soll mal so seinen schönsten KI-Moment, coolste Tool, coolsten Hack, coolste eigene Anwendung der letzten Tage, Wochen mal beschreiben. Und da waren so coole Ideen dabei. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch im Freundeskreis, im KollegInnenkreis immer wieder zu fragen, was machst du, was hast du gelernt, was ist interessant und ja, und voll, aufpassen, dass man nicht sich von den Rabbit Holes auf Instagram zu sehr abschrecken oder zu sehr reinsaugen lässt, ja.
Absolut, ja, um das nochmal aufzuarbeiten, strukturiert. Also bei meinen Freunden habe ich ja auch die am Anfang keine Use Cases gesehen haben, seien es, weil sie Immobilienmakler sind, weil sie Store Manager sind. Also ich habe ja einen sehr diversen Freundeskreis, was so die Jobs angeht, wo eben nicht zwangsläufig man 8 bis 12 Stunden am Tag am Laptop sitzt, sondern ja auch viel mit Menschen arbeitet. Aber tendenziell habe ich es eigentlich bei jedem Freund, jeder Freundin geschafft, einen Use Case zu finden, der dann über sich übertragen hat, man benutzt es eigentlich für alles. Also das ist ganz lustig. Mein einer Freund Vincent, der hört auch unser Podcast, gibt immer sehr liebes Feedback. Gerade noch in Italien, der meinte auch von einem Jahr oder anderthalb, zeigt mir mal, was man machen kann. Haben uns gemeinsam irgendwie ein paar Use Cases angeschaut und jetzt ist der super virtuos, benutzt es für alles. Und cool. Ja, habe ich mich natürlich mega gefreut. Und da sind tatsächlich, ist glaube ich, wie gesagt, im Freundeskreis, egal wo, klar, auch da das Thema Datenschutz, ich sage ja auch nicht unreflektiert, ist alles geil, was wir da gerade nutzen. Und es ist sicherlich auch mehr als genug Gefahren. Da wollen wir jetzt heute gar nicht drüber sprechen. Heute geht es ja eher so ein bisschen darum, nochmal die zu zeigen, was kann es, was kann wirklich was, was lohnt sich. Aber diese KI-Tools, selbst wenn sie umsonst sind, können wirklich viel. Und deswegen sage ich auch immer, wenn ihr anfangt mit erstmal Rezepte oder erstmal eine Reise buchen oder eine Reise recherchieren, wenn man einmal anfängt und merkt, wie personalisiert dieses Erlebnis ist, wie sich auch Suche verändert, ne? Da wollten wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen, weil wir googeln ja nicht mehr, sondern wir haben unsere LLMs, unsere Large Language Modelle wie ChatGPT und Co., die Aufgabe so viel besser machen, und dann können wir natürlich auch über die Spracheingabe das viel nativer machen. Aber dazu können wir später nochmal ein bisschen kommen.
Lass uns mal vielleicht mal wirklich nochmal ganz vorne einsteigen und wirklich zu gucken aus eurer Erfahrung, was sind so die Unterschiede von Neulingen bis zu Power-Usern? Ne? Also ja, ChatGPT dominiert die, wenn du allein den Verkehr auf der App ansiehst, ist ein absoluter Marktführer. Aber ja, was 80%. Siehst du? Was sind die Einstiegstools? Welche funktionieren gut? Was nutzen Fortgeschrittene? Sag mal vielleicht ein bisschen in die Richtung.
Ja, also ich glaube, die Einstiegstools sind wirklich ChatGPT und Perplexity. Und dann muss man einfach sein eines Thema finden, wo man sich so ein bisschen auskennt, wo man weiß, wie das Ziel aussieht. Sei es das Beispiel, ich möchte jetzt eine Reise recherchieren. Sei es das Beispiel, ich möchte jetzt für meinen neuen Job recherchieren, was auch immer. Ne? Also ich meine, tendenziell kann man sich ja alle Zahlen, Infos, Suchergebnisse super strukturieren, zusammenlesen lassen, solange man weiß, was man am Ende haben möchte und dann auch einen guten Prompt, eine gute Eingabe macht, dann kommt man eigentlich auch immer ans Ziel. Und das ist das, was ich sehe, dass vor allen Dingen, würde ich sagen, ältere Nutzer, die eher auch gewohnt sind, in diesem Search-Umfeld zu suchen. Also bei Google sucht man ja klassischerweise über Suchbegriffe, man tastet sich so ran. Also ich hatte letztens, Julia hat eine ganz coole Brille, meine Frau von ihrer Mom, aus den 70ern gefunden, so eine Sonnenbrille. Und das Modell gibt es halt nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, gibt es vielleicht diesen Use Case, dass irgendein Brillenhersteller bzw. ein Optiker bei uns hier in München diese Brille sozusagen nachfertigen kann, also nachgießen kann in Plastikacetat. Habe ich gegoogelt, halbe Stunde, nichts gefunden. Also auch deutschlandweit nicht, sondern nur so Werbemüll, SEO-optimierte Websites. Wollt ihr für eure Firmenfeier, für eure Hochzeit 500 gefakte Ray-Ban-Gläser mit eurem Namen drauf? Nein, das ist für mich nicht eine Brille personalisiert. Für mich ist eine Brille personalisieren. Ja. Ich habe eine coole Brille, aber ich kann sie nirgendwo kaufen. Kann ich sie vielleicht irgendwie nachträglich herstellen, weil da reicht mein handwerkliches Talent auf jeden Fall nicht für. Ein gut gesetzter Prompt bei ChatGPT, wo mich ChatGPT sofort versteht, klar, es geht darum, dass du eine Brille wirklich händisch anfertigen möchtest. 5 Läden, einer direkt bei uns um die Ecke in München, die anderen über Deutschland verteilt, alle top. Also jedes sozusagen genau das, was ich gesucht hätte, hätte ich niemals über eine normale Google-Suche gefunden. Und sobald man diesen Zugang hat, viele, die eben klassisch suchen gewohnt sind mit Stichwörtern und sich immer weiter vorhangeln, bis man irgendwann die Website hat, dann wieder zurück, bis man dann irgendwann da ist, wo man hin möchte, die kommen mit Perplexity ziemlich gut klar, weil es noch ein bisschen näher an dieser Suchlogik ist. Und ChatGPT ist ja am Ende, Kontext ist King oder Queen. Also nutzt diese Spracheingabe, sagt wirklich meinetwegen 5 Minuten, was ihr sucht. Und was das Thema ist, was euch interessiert, und das Ergebnis wird nahezu perfekt sein. Also das ist ja wirklich das, je mehr Input, desto mehr und besser und personalisierter werden die Ergebnisse. Und je länger ihr es euch kennt, desto besser wird es am Ende. Und ich glaube, das ist eben das, was es auf jeden Fall in die Horizontale bringt, dass die Leute merken, es braucht Kontext. Diese Sprachfunktion ist einfach ein Riesenhebel. Und dann ist es erstmal ChatGPT und Perplexity, die Tools, die viele Leute benutzen. Und wenn es dann so ein bisschen reingeht, wird Notebook LLM cool. Und dann, wenn man irgendwann richtig nerdig wird, dann geht es weiter mit N8N, mit LangChain, Zapier, Make und Co. Also diesen ganzen Workflow-Tools, dass man sagt, okay, jedes Mal, wenn eine Mail bei Google Mail, wenn ich jetzt selbstständiger Coach bin, kommt eine Mail bei mir rein mit irgendeiner Anfrage für ein Coaching, dass man automatisiert eine Antwort sendet. Hier, das ist mein Kalender. Such dir gerne einen Slot aus, freue mich, wenn du dabei sein möchtest, und dass sozusagen die Menschen nicht mehr 3 Tage auf eine Antwort warten müssen oder Stunden, sondern dass es einen automatisierten Ablauf gibt. Da gab es natürlich auch vorher schon Automationstools für, Aber mit KI und diesem Plug-and-Play-Ansatz, den zum Beispiel ein N8N oder ein Make macht, ist das halt, demokratisiert das auch die Art, wie wir automatisieren können und wie wir arbeiten können und geht weg von diesen klassischen, ja, Tools wie, ja, Salesforce und Co. Es gibt ja ganz viele Tools, die arbeiten theoretisch einfacher gemacht haben, aber weil die halt so eine hohe Feature-Dichte haben, so viele Funktionen, also jeder, der mal Salesforce benutzt hat, weiß, wovon ich spreche, bis du da erstmal drin bist, have fun, das dauert halt Monate. Und KI und vor allem diese Workflows, die baut man sich dann ja wirklich so, wie man es selber haben möchte. Es hat keinen Schnickschnack drumherum, sondern genau das, was ich möchte, das macht es am Ende auch.
Ja.
Und das ist total, total spannend. Und das merke ich, geht gerade in die Horizontale ganz stark, auch von den Menschen in die Unternehmen. Die Unternehmen haben noch so ein bisschen größere Probleme, was das angeht. Aber auch das ist spannend, ne? Also dieses Thema Automatisierung und Agenten. Also ich meine, das ist jetzt nochmal mein Titel, dieses Agentic AI.
Ja.
Aber auch da merke ich in der Praxis, 95% aller Unternehmen sind nicht bereit für agentische Workflows im Unternehmen. Einfach weil die Struktur, die Datenlogik, all das, was sozusagen das auch ermöglicht, weil diese Systeme müssen sich ja trotzdem durch all das durchhangeln. Also wenn ich einen ganz unstrukturierten Google Drive habe oder ein ganz unstrukturiertes Mailfach, Sachen nicht einheitlich benannt sind, nicht klar ist, Rechnung ist gleich Rechnung, manchmal heißt es so, manchmal heißt es Angebot, Zahlungsströme, was weiß ich. Ne? Wir Menschen sind ja dann auch gerne, wir verstehen das schon, aber eine Maschine, die am Ende ja irgendwo statistisch überprüft, ist A gleich A oder ist A gleich B. Wenn wir nicht all diese Faktoren sozusagen mit eintrainieren, wird es relativ schwierig, sich da zurechtzufinden. Und ich würde sagen, 95% aller Projekte hängen eben nicht am Modell, sondern eher an so einem fehlenden Prozessverständnis. Also wir brauchen eigentlich viel mehr ProzessmanagerInnen, die sich anschauen, was müssen wir eigentlich machen, damit wir überhaupt mit KI so arbeiten können, wie wir arbeiten wollen. Und es gab jetzt erst neue Zahlen.
Entschuldigung, du warst noch nicht fertig, sorry.
Das hier ein bisschen. Alles gut, es gab ja jetzt nur neue Zahlen vom MIT, die gezeigt haben, dass auch, 90% aller KI-Projekte nicht sich rechnen. So, und dann müsste man ja meinen, mit all dem, was versprochen wird, ist da irgendwie was faul dran. Und also wir sind sicherlich auch in irgendeiner Form einer Blase, aber wir kennen es ja aus dem Alltag, jeder Mensch, der viel diese Tools benutzt, weiß, wie mächtig die sind. Aber sobald man das sozusagen im Unternehmen ausrollt, merkt man mittlerweile, dass vor allen Dingen, wenn man das selber macht und sich, man wird ja irgendwann auch blind, so prozessblind, weil man weiß ja gar nicht, was man sich für ein Monstrum geschaffen hat, sonst würde man es ja ändern im eigenen Unternehmen über die Jahrzehnte mit Legacy-Systemen, wo spricht was mit wem, wo liegen welche Daten ab, wer besitzt was, das ist meistens in den Köpfen der Menschen, dass klar ist, Dokument A, B liegt irgendwie in dem und dem Drive-Ordner ab, aber eigentlich brauchen wir es da und so weiter. Und das heißt, wenn man sich keine externe Hilfe holt, das ist nämlich ganz spannend, wenn man merkt, man holt sich externe Hilfe, dann steigt die Chance, dass das KI-Projekt funktioniert, auf, glaube ich, 63%. Das hat zumindest diese MIT-Studie. Aber ganz viele Firmen probieren eben intern sofort, wir machen jetzt ein Custom-GPT, also ein eigenes Chat-GPT für unsere Firma, das wird super. Dann geht das erstmal durch den Legal-Bereich, dann wird das da nochmal eingeschränkt, dann geht das durch den IT-Bereich, dann wird das da nochmal eingeschränkt, bis das dann die Menschen nutzen können. Funktioniert eigentlich nichts mehr so, wie sie es gewohnt sind aus dem Alltag, so wie wir beide unsere Systeme nutzen. Ja, und das merken wir eben gerade ganz, ganz stark, dass das Problem oft einfach Prozesse sind. Und das ist eigentlich ganz lustig. Also lustig, aber auch irgendwie so ein bisschen deutsch.
Lass uns mal, wenn du magst, mal wenn du vielleicht ein Kundenbeispiel, ein anonymisiertes mal teilen darfst. Also ein Prozess, der sich leicht und erfolgreich per Agent-Struktur abbilden lässt und wo man echte Effekte hat. Recruiting, gutes Thema, also was ist denn so?
Ja, also ich wenn ich es runterbrechen würde, am Ende sind es vor allen Dingen alles dann Automation-Themen. Ne? Also werden Dokumente einheitlich benannt? Das ist schon mal der größte Pain-Point, den du in fast jeder Firma hast, dass Dokumente, eine klare SharePoint-Struktur nicht vorhanden ist.
Und das heißt, wenn du die Daten nicht, dann kann der Agent nicht richtig arbeiten, weil er die nicht findet?
Dann können auch die Workflows nicht richtig arbeiten. So, weil wenn nicht klar ist, das ist das Master-Dokument und da liegt Folgendes ab. Und wenn das sich verändert, dann verändern sich folgende Dokumente. Mhm. Also die Struktur, die uns als Menschen ja eigentlich auch immens weiterhilft, wenn alle Dinge klar benannt sind. Und man kann sich ja auch vorher so Automationen bei Teams machen, dass man sagt, jedes Mal, wenn wir einen neuen Projektordner anlegen, dann haben wir einen Teil, das sind wichtige Dateien, das sind wichtige Zahlen, das sind wichtige Kundenkontakte, was weiß ich. Also man kann ja theoretisch so ein Template sich vorfertigen und sagen, jedes Mal, wenn ein perfektes Projekt aufsetzen, muss das so aussehen. Ja. Und dann können sich diese Systeme auch zurechtfinden. Dann kann man auch ganz viele Automationen schon in Teams bauen. Also man muss dann gar nicht irgendwie sagen, das braucht jetzt alles einen ChatGPT-Zugriff oder was weiß ich. Wir nutzen oder wir reizen die Systeme einfach auch nicht aus. Und das ist spannend zu sehen. Viele Sachen sind einfach noch extrem händisch, vor allem im deutschsprachigen Raum. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Case haben, irgendein Handelsunternehmen sagt, ja, haben die Prospekte. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Sporthandelsunternehmen dir händisch noch bei dir im Briefkasten reinwirft, Laufschuhe kosten 89,99 nächste Woche, ist ein abgeschlossener Zeitraum, greif zu, solange du kannst. Super. Dann kriegst du das Ganze noch als personalisierte E-Mail, weil du bist, sagen wir, Sportcheck oder was weiß ich, Kunde und kriegst dann eben auch da deine, weil die wissen, du läufst gerne, 89,99 Angebot, vielleicht da sogar noch ein paar Euro weniger mit irgendeinem Code, sei mal dahingestellt. Und wenn du dann auf Social Media bist, kennen ja das Targeting, dann siehst du da auch 89,99 in der perfekten Welt. In der echten Welt ist es oft so, dass in diesem Flyer ein anderer Preis dran ist, als in deiner personalisierten E-Mail, als im Social Media Marketing. Also das sind ja diese klassischen QA-Themen. So, und tendenziell ist das ganz spannend, dass du das natürlich super automatisieren kannst. Das mussten aber auch die letzten Jahre Leute immer händisch machen. Ist Preis A gleich Preis A gleich Preis A in diesen unterschiedlichen Kanälen oder muss ich das anpassen? Und du kannst dir vorstellen, was das für eine unfassbare händische Arbeit ist, solche Cases durchzuspielen. Und das ist immer, sobald es darum geht, sehr repetitive Aufgaben umzusetzen, da reicht dann meistens ein guter Workflow. Also ne, das kann man sozusagen, die Logik ist Automatisierung, ganz simple Dinge, das hatten wir auch in diesem Machine Learning-Zeitalter schon, hin zu Workflows, wo man schon eine KI-Unterstützung hat, aber wo die trotzdem noch in Bahnen gelenkt ist und dann KI-Agenten, die dann autonom arbeiten können, die dann wirklich die Aufgaben wie ein Mensch erledigen. Nicht, dass ein Workflow Automation nicht auch was ist, was Menschen gemacht haben, aber KI-Agenten sind das, was dann wirklich beeindruckend ist und das Ganze auf das nächste Level bringt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, reicht für die meisten Sachen, weil sie einfach noch so, ohne es abwerten zu meinen, stumpf sind, reicht eine Automatisierung oder halt ein Workflow aus, einfach weil wir so viel händisch noch machen. Und das ist eben, was man ganz, ganz stark sieht. Dafür gibt es tolle Tools, hatte ich angesprochen, N8N, Make Safer, und das sind auch zum Teil wirklich Berliner, deutsche Startups. Jede Woche bin ich baff. Ich hatte jetzt Otterly zum Beispiel ausprobiert. Das ist ein anderes Tool, das ist für Generative Engine Optimization, also sozusagen die Fortführung von SEO, dass man schaut, wie suchen wir heutzutage über Voice, über KI. Und da kann man, das ist ein österreichisches Tool, wo man dann seine Geo-Aktivitäten tracken kann. Bin da jede Woche überrascht, was es da für coole Tools gibt. Unser Freund Lennart, der ja auch bei On the Way to New Work im Podcast war, ist ja jetzt auch, glaube ich, bei Langgraph. Das ist auch nochmal ein anderes Tool. Aber tendenziell sind ganz viele coole Tools unterwegs und das reicht oft für ganz viele Dinge, die wir so repetitiv machen. Okay. Und das kann eben so ein klassisches, ist A gleich A oder ist es B? Oft ist es eben Excel-Tabellen ausfüllen und das kann natürlich ein Agent oder so ein Automation-Tool auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut. Das sehen wir auf jeden Fall.
Lass uns nochmal auf dieses Thema, du hast es schon im Nebensatz gesagt, aber dieses Thema ja auch Suche, dass sich Suche eigentlich verändert. Du hast es mal so formuliert, Search is dead, long live AI Navigation. Nochmal. Also ja. Wie sich Suche eigentlich verändert, wie Suche viel geiler wird. Also hast du es ja eben schon eurem Beispiel mit der Brille gesagt, aber was heißt das eigentlich im Großen? Ich meine, Google.
Ja, das ist mein tendenziell, wie gesagt.
Ja selber, ne, dass du, wenn du bei Google suchst, kriegst du ja schon vorne eine AI-Auswertung. Ich glaube, ja, auch die Art, wie auf Google gesucht wird, ändert sich. Ne? Also,
ja. Total, total. Also, wie gesagt, die AI-Overview sorgt dafür, dass gefühlt 90% der Klicks nicht mehr auf die Website gehen. Ja, weil die Leute einfach sozusagen schon Übersicht haben. Also, jeder von euch, der googelt, die zuhören, kennt das ja. Ihr sucht irgendwas, sei es ein Restaurant, sei es. Also, ich habe letztens gefragt, weil ich die Ziele-Folge von uns beiden, wo es um OKRs und sowas ging, die wollte ich suchen. Und dann war es aber ganz süß, weil ich sozusagen Zoomer meets Boomer Ziele gesucht oder gegoogelt hatte, weil das eine aus eurem NWMS-Circle gefragt hatte. Und dann kam die AI-Overview. Die Ziele von Zoomer meets Boomer sind Brücken zu schlagen, Menschen zusammenzubringen, Vorteile abzubauen und so. Also total süß. Aber da haben wir anscheinend ganz gutes Geo bei Podigy und in unseren Podcasts. Also eine Generative Engine Optimization.
Ja.
Weil... Ja, also die klar ist, wenn jemand sucht, was sind denn die Ziele von uns beiden, warum machen wir diesen Podcast, gibt es dafür eine ziemlich gute Zusammenfassung. Und das ist halt immer ganz spannend zu sehen, wenn ihr auch Unternehmen habt, wenn ihr Produkte habt, sucht euch mal auch mit diesen Fragestellungen und guckt mal, wie die KI euch liest. Weil die KI natürlich auch Fehler machen kann. Ne? Also das ist ganz spannend. Es gibt da so ein paar Hacks und Tricks, da können wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ich mache da auch mittlerweile wieder deutlich mehr Vorträge zu dem Thema und Workshops zuletzt, weil natürlich jetzt alle das in den Zahlen merken, wie stark die Click-Through-Rate, dass die Leute tatsächlich auf ihre Website gehen oder tatsächlich da durchkommen, abnimmt, was nicht sonst wirklich schlecht sein muss, aber man kann sich natürlich auch optimieren und in dieser neuen Welt gut aufgefunden werden. Und da gibt es ganz viele spannende Cases. Aber das ist eben spannend zu sehen, was passiert da eigentlich gerade, wie kann es sein, dass so etwas, was so krass auch den Vorreiterstatus ja auch von Google geprägt hat, ne? Weil ja, am Ende des Tages, womit verdienen die Geld? Natürlich mit Ads und mittlerweile einfach, weil sie nicht wollen, dass noch mehr Leute zu ChatGPT abfließen, macht auch Google wieder mehr Spaß, weil man diese AI-Overviews hat, weil man eine viel nutzerfreundlichere Erfahrung eigentlich hat.
Ja.
Und das ist eben einer dieser Real-Life-Cases, wo man sagt, das ist jetzt nicht irgendwie Hokuspokus oder irgendwie Marktgeschrei, sondern das sehen wir. Wir sehen, dass die Leute aktiv durch die KI-Tools suchen, dass auch bei Google die Suche zum Teil abnimmt, vor allem in Deutschland. Und dann auch wieder Bing stärker genutzt wurde, weil Bing halt früh die KI-Suche unterstützt hat und natürlich auch ChatGPT auf Bing zugegriffen hat. Ja, es ist ganz lustig, was sich da so entwickelt. Aber das sehe ich auch, wird viel mehr nachgefragt. Ist super spannend. Das verändert im Marketing ganz, ganz viel. Ich denke mal, für alle von euch wird das auch spannend sein. OMR hat gerade ein super Paper dazu rausgebracht.
Stark.
Macht auf jeden Fall Spaß, das Thema. Wenn man da auch echt mit so kleinen Veränderungen ziemlich schnell sehen kann, dass die Performance stark nach oben geht. Also das ist ganz cool. Dadurch, dass die ganzen Firmen gerade diese Tools am laufenden Band ausrollen, wenn man da vorne mit dabei ist, merkt man auch echt, dass man da top performen kann.
Cool.
Und was wir eben sehen, auch in den Zahlen, ne? Also Gartner sagt, bis 2026 werden 25% aller Suchanfragen durch KI beantwortet. Also ohne so einen klassischen Suchprozess. Und jetzt gab es auch wieder neue Zahlen von ChatGPT, dass tatsächlich 25% aller ChatGPT-Anfragen, was ja glaube ich 1 Milliarde täglich sind, im Vergleich zu den 14 Milliarden bei Google, dass die tatsächlich auch sozusagen sonst in die klassische Search geflossen wären. Und da merkst du natürlich, okay, also jeder von euch, der zuhört und einmal mit KI gesucht hat, weiß, wovon ich spreche. Wenn man da einmal das gemacht hat, dann ist man nicht mehr nur klassisch am Googlen, einfach weil man die Ergebnisse so viel besser bekommt. Ja, und das wird spannend, ne? Und ich meine, dass ChatGPT will einen eigenen Browser rausbringen wie Chrome oder Chrome kaufen. Perplexity hat angekündigt, sie wollen Chrome kaufen. Ist schon eine spannende Welt gerade. Dieses Tempo, diese Dynamik haben wir einfach lange nicht gesehen in der digitalen Welt. Das ist schon cool.
Lass uns mal, wir rennen schon wieder aus der Zeit. Lass uns mal ein Thema skippen wir, das machen wir nochmal ein andermal. Jetzt würde ich gerne nochmal über das Thema Interfaces, Zukunft der Interfaces sprechen. Was könnt ihr jetzt eigentlich mit unseren Geräten macht? Ne? Also was passiert eigentlich, wenn Brille, Uhr und unsere Stimme so das neue Interface werden? Und wir haben alle ja mitgekriegt, vor ein paar Wochen, als Jonathan Ivey seine Firma, die noch kein fertiges Produkt hat, irgendwie für ein paar Milliarden an ChatGPT verkauft hat. Der Erfinder des, aber nicht der Erfinder, aber der erste Designer des iPhones und der viel fürs Apple-Design getan hat. Was sagst du zum Thema Interface? Was wird das machen?
Das spielt genau da rein, ne? Also ich meine, tendenziell ist es auch spannend. Ich gucke ja immer irgendwie auch gerne da in die Geschichte, was wurde uns so versprochen. Und bei diesem Voice-Search-Thema, das war ja 2018 so ein Riesenhype. Ich habe ja auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, diese Google-Demo, wo es dann den Anruf gab bei einem Friseursalon und ein Termin gebucht wurde. Und das war kein echter AI-Case. Nee, das war vorprogrammiert. Das war schon ziemlich gefaked. Und dann war aber trotzdem die Erwartungshaltung, dass jetzt Siri und Alexa und Google und alle also bald aufschließen. Ja. Und sozusagen, ich glaube, Gartner oder Comscore hat 2018 gesagt, dass 2020 schon 50% aller Suchen Voice-Search sein werden. Also, ne, deswegen, also wir kommen ja immer von Hype zu Hype und Thema zu Thema. Ich bin ein großer Fan vom Hype-Cycle, auch von Gartner. Und das ist schon spannend zu sehen, dass das eigentlich gar nicht passiert ist, weil wir haben 8 oder 9 Milliarden Voice Assistants auf der Welt. Und zumindest war 2014 Wahnsinn. Oder 2016 war der meistgenutzte Voice-Skill bei Alexa, also diese Voice-Apps, war ja. Der Pups-Generator. Also,
ja, das ist auch, ja.
Und das ist halt schon, wofür es Leute benutzen. Aber das lag auch daran, dass es halt sehr limitiert war. Und jeder von euch, der ChatGPT benutzt oder jetzt auch anfängt, mal mit ChatGPT zu sprechen, auch das geht ja sehr, sehr gut. Und ja. Diese Voice-Funktion benutzt, wird merken, Voice ist halt das nächste Interface. So, einfach weil es so viel intuitiver ist, als die ganze Zeit auf Buttons zu drücken und die ganze Zeit einzugeben. Wenn man einmal in diesen Flow reinkommt mit der KI, wirklich über Spracheingabe, auch, also es gibt ja alle möglichen Cases, vom Programmieren, über Texte schreiben, über Sparring. Also es gibt ja quasi unlimitierte Ideen und Sprache ist sowas ganz Natürliches. Unsere Gesellschaft gibt es ja nicht ohne Sprache. Und jetzt sind gestern oder vorgestern, glaube ich, die neuen Meta-Ray-Bans rausgekommen. Hast du das gesehen?
Nee.
Das war auch crazy. Also die sind so deutlich klobiger als die alten.
Aber jetzt können mehr dafür, ne?
Können viel
mehr.
Also haben jetzt so ein Gestenband, was du noch um Arm machst, wie so, wie heißt dieses Fitbit-Ding da? Ungefähr so die Größe. Hält auch irgendwie relativ lange, ich glaube irgendwie 6 oder 8 Stunden. Und dann kannst du über, so wie bei der Apple Vision Pro, über Gestensteuerung, du bewegst deine Hände und am Ende wird sozusagen ein Text ausgewählt. Du navigierst dich, es ist tatsächlich in der Linse drin, im Bildschirm. Ich glaube irgendwie 900 mal 900 Pixel, also sowas. Aber das ist wirklich so diese AR, Augmented Reality, wie sie lange versprochen wurde. Ich glaube, es ist noch nicht da. Also man muss sich die Demo schon anschauen. Da sind auch Schnitzer drin. Aber man merkt halt, Voice als Interface plus halt diese Haptik, Gestik, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der das revolutionieren wird, wie wir mit technischen Geräten umgehen und es jetzt ja schon tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man sich auch einfach als Mensch, der irgendwie was mit Interfaces zu tun hat und irgendwie haben ja ganz viele von uns auch was mit Interfaces zu tun, muss man sich Gedanken machen. Ist mein Produkt ready und ist das, was ich tue, ready dafür, dass wir vielleicht bald ausschließlich über Sprache auch mit diesen Tools kommunizieren?
Und das ist ja schon eine große Erleichterung sein könnte für auch ältere Menschen, die diese Zugänge nicht so spüren. Also es ist die Trends sind ja eher so, dass das Prompten wird noch leichter. Ne? Also
tendenziell ja, genau. Und ich meine, das siehst du auch mit diesen neuen Modellen, also neueren Modellen. Also du hast ja diese klassischen abgeschlossenen Systeme ohne ein REC-System wie ChatGPT 4.0. Und je neuer diese auch strategischen Modelle werden, du musst ja nicht mehr so gut prompten können wie früher. Du kannst ja auch wirklich sehr dumme Fragen stellen, kriegst trotzdem sehr gute Antworten.
Ja. Und deswegen, oder du fragst einfach, was ist der richtige Prompt für das und das Thema? Worauf muss ich achten?
Genau.
Also, das
ist ja, genau.
Lass es nochmal so vielleicht in dem Wrap-up 5 Learnings in 5 Minuten vielleicht nochmal das an der Leitfrage machen. Wie führt man eigentlich als Führungskraft ein Team, das mit diesen Tools arbeitet? Was muss ich als Führungskraft eigentlich drauf haben?
Ja, also das ist, glaube ich, das Spannende. Braucht es in der Zukunft noch irgendwie ein Team in der Form oder musst du eigentlich als Führungskraft deine Agenten und deine Tools so anleiten, dass die gut performen können. Ne? Also ich möchte es nicht dystopisch klingen, aber ich glaube, jeder von uns ist in Zukunft der Teamlead seiner KI-Systeme. Und ich meine, viele von uns sind es ja jetzt schon. Das, was eben spannend ist, am Ende, wenn es ins Menschliche geht, es ändert sich alles gar nicht so stark. Es ist am Ende auch Change irgendwo. Also so, man muss halt den Leuten Veränderungen beibringen und Sicherheit auch ganz klar in Vordergrund stellen. Aber das, was halt das Einzige, was wichtig ist und was wirklich zu Erfolgscases führt, ist eine gute Struktur und ein gutes Wissen darüber, was tatsächlich im eigenen Unternehmen vor sich geht. Und dadurch dann auch eine Datenkompetenz zu bekommen, wo liegen welche Daten, wie sind die geordnet, wie sind die strukturiert. Ja, und dann am Ende auch so eine Mischung aus einem gesunden Pragmatismus und auch dem Wunsch, was zu bewegen und Dinge anzugehen und auch vorzupreschen und zu sagen, okay, ich weiß auch nicht alles, aber lass uns auch gemeinsam ausprobieren, dass die Leute halt auch sehen, man beschäftigt sich ja selber mit den Tools. Ich sehe das so oft in Firmen, dann prügelt die CEO-Ebene, ihr müsst jetzt alle mit KI arbeiten, ihr müsst alle effizienter werden, wir wollen Leute rauswerfen, wir wollen effizienter werden und so weiter, aber man sieht gar nicht, wie die das benutzen.
Ja.
Die lesen dann irgendwelche Prompt-Templates ab, die ihre jungen Mitarbeiter gebastelt haben. Ich möchte jetzt nicht polemisch werden. Ne? Es gibt auch ganz viele andere Cases. Aber auch da muss Führung halt von oben kommen. Und es muss klar sein, die Leute beschäftigen sich auch mit den Risiken von KI. dass man halt den Leuten auch Sicherheit gibt. Weil ich meine, die Welt ist dystopisch genug, wenn jetzt sozusagen nicht auch eine Sicherheit gegeben wird. Es geht nicht darum, Menschen abzuschaffen, sondern mit dieser neuen Technologie so zu arbeiten, dass wir alle mehr Zeit haben für strategische Aufgaben, für menschliches Miteinander, all das, was wir irgendwie auch gerne machen wollen. Weil wir haben ja jetzt die Zeit,
ja,
dass das irgendwie in den Vordergrund gestellt wird und nicht noch mehr Effizienzen, noch mehr Geld sparen und den Menschen noch mehr automatisieren, weil das ist ein Teil des Ganzen, klar, aber das sollte ja nicht der Drive sein. Das wird Menschen auch nicht motivieren, diese Tools zu benutzen.
Ja, also. Alles klar. Oskar, was für ein Ritt wieder. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Freue mich jedes Mal wieder, weil ich wieder super neue Anregungen kriege. Also auf jeden Fall werde ich mal Komet ausprobieren. Und auch die ganzen anderen Tools, die du genannt hast, werde ich mir mal angucken. Ja, an alle, die hier draußen zuhört, gebt uns gerne, wenn es euch gefällt, 5 Sterne. Schickt den Podcast weiter an einen Boomer, einen Zoomer, davor, dazwischen oder danach. Auch die Silent Generation, die noch Interesse hat, oder die Gen Alpha ist bei uns willkommen. Und wir machen weiter. In 2 Wochen geht's schon weiter. Dann haben wir auch schon, wissen wir auch schon, was wir machen wollen. Auch ein Thema, wo du bei uns aufgetreten bist im NWMS-Programm. Nämlich das Thema Gen Z Leadership. Freue mich jetzt schon auf die Folge. Vielen Dank, Oskar.
Ja, wird cool. Papst, dank dir. Und wie gesagt, wenn euch das auch wieder zu tief drin war, was ich total verstehe, wie gesagt, es ist eine Bubble.
Fragt.
Und fragt, wenn wir nochmal eine super Basic-Folge machen sollen, machen wir die auch total gerne. Und vielleicht kann ich da Papst dann mal interviewen über
sehr
seinen
gerne.
Zugang zu den Themen. Und ja,
sehr cool.
Freue mich auf jeden Fall. Danke, dass ihr zuhört. Danke für eure Zeit und habt eine schöne Woche.
Tschö.
Tschüss.